Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und meine heutige Gästin, über deren Besuch ich mich sehr freue, ist Birgit Schulz. Mit ihr möchte ich über das Thema Content-Marketing für Solopreneurinnen sprechen, über EEAT oder EEAT, das muss sie mir dann noch sagen, wie man es richtig ausspricht, Topical Authority, COR und warum es heute nicht mehr reicht, einfach irgendwelche Blogartikel zu schreiben, um gefunden zu werden. Birgit ist, und das sage ich mit vollstem Respekt, ein Urgestein im Online-Marketing mit über 30 Jahren Erfahrung in Sachen Marketing. Sie ist seit über 20 Jahren selbstständig und seit 10 Jahren gibt es schon Marketingzauber. Und bei der Recherche habe ich gesehen, dass wir tatsächlich an der gleichen Universität studiert haben, was ich sehr lustig finde. Allerdings haben wir nicht das Gleiche studiert. Ich habe sie kennengelernt als jemand, der sehr viel Ahnung von vielen unterschiedlichen Tools und Technik hat und die immer neugierig ist auf neue Sachen und gerne was Neues ausprobiert. Und sie ist auch privat eine Person, die unglaublich viele Interessen hat. Ich glaube, sie spielt sogar Ukulele. Da kann sie gleich vielleicht noch mal was dazu sagen. Auf jeden Fall spielt sie Gitarre, sie jongliert und sie hat ein Buch unter anderem über Wuppertal geschrieben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, denn das ist meine Geburtsstadt. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Birgit Schulz.
Hallo, liebe Silke. Vielen Dank für diese coole Vorstellung. Ich habe jetzt auch gerade neue Sachen noch über dich gelernt. Super cool.
Genau, so gut. Kennen wir uns tatsächlich gar nicht. Wir haben schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt und sind uns immer wieder begegnet. Und man sieht sich natürlich auch irgendwie in dieser Online-Business-Bubble. Aber mir ist tatsächlich das ein oder andere Mal musste ich schmunzeln, als ich über deine Website gehuscht bin, weil ich gedacht habe, ach guck, die Birgit hat ein Buch über meine Geburtsstadt geschrieben. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du ein Buch über Wuppertal geschrieben hast?
Wie es dazu gekommen ist? Oh, das war tatsächlich mein zweites Buch. Okay. Ich hatte zuvor eines über die Stadt Oberhausen geschrieben. Und das war ein Verlagsauftrag gewesen. Also alle drei Bücher, die ich in diesem Verlag geschrieben habe, waren also im Verlagsauftrag, wobei das dritte tatsächlich dann das eigentliche Herzensprojekt war, nämlich über die Heimatstadt meiner Großmutter. Damit jetzt keiner sich wundert und sich fragt, was das gewesen sein könnte. Das ist die kleine Stadt, die kleine schöne Stadt der Weserrenaissance Höxter.
Kenne ich aus der Stauschau.
Ja, genau. Also wie kam es zu Wuppertal? Der eigentliche Autor war abgesprungen und ich bin eingesprungen.
Okay. Ich hoffe,
aber da es ja relativ nahe zu Castrop-Rauxel ist, war das dann ja auch kein Problem. Ja. Und ich habe auch tatsächlich einen Onkel, der in Wuppertal gelebt hat zu der Zeit. Und da passte das schon.
Ach, wie schön. Ja, cool. Jetzt wollen wir aber tatsächlich ins Thema einsteigen. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren im Marketing unterwegs. Und wenn du so vielleicht auf die letzten 2 bis 3 Jahre zurückschaust, wo ja wirklich viel passiert ist, auch politisch viel passiert ist, was hat sich aus deiner Sicht in den letzten, sagen wir mal, 3, 4 Jahren gerade in Bezug auf das Vertrauen im Online-Marketing verändert?
Also, ich beobachte die Entwicklung eigentlich schon seit mindestens 5 Jahren. Also die algorithmusbasierten Social-Media-Kanäle ziehen die Daumenschraube regelmäßig immer weiter an und reduzieren die organische Sichtbarkeit. Das war vor 10 Jahren, als ich eingestiegen bin, im Vergleich noch traumhaft. Das ist das eine. Und das andere jetzt seit etwa 3 Jahren eben einfach das Thema KI. Dass sowohl bei der Content-Erstellung als auch beim Suchverhalten der Menschen massive Auswirkungen zeigt.
Magst du da direkt mal einsteigen? Inwiefern, also das kennt man vielleicht, wenn man jetzt googelt, dass sich das Bild geändert hat, was man sieht, wenn man quasi auf die Suchergebnisse wartet. Magst du da noch mal kurz sagen, was genau sich da geändert hat?
Also Zunächst mal hat sich sehr schnell das Verhalten der Menschen geändert, als die, ja, als ChatGPT, Claude und auch hier die KI-Suchmaschine Perplexity einfach verfügbar wurden, hier auch in Europa und in Deutschland, dass sie sehr schnell diese benutzt haben. Und während Google zwar schon seit Jahren auch in Sachen KI tätig war im Hintergrund und natürlich auch genutzt hat, um die Suchergebnisse für uns zu verbessern, haben sie da so ein bisschen die Rolle von Microsoft übernommen vor fast 30 Jahren, als Microsoft beinahe das Internet verpasst hätte. Mhm. So, und den Eindruck habe ich mit Google auch. Und dann haben die in einem Affenzahn diese AI Overviews, das ist das, was man eben oben sieht, diese KI-Übersicht eingeführt, um da, ja, zu zeigen, ey, wir sind auch mit in dem Geschäft, wir sind auch mit im Spiel. Und das war das Erste, was dann auch in Europa mit ausgerollt wurde. Und wir hängen hier immer so ein bisschen hinten dran durch unsere Datenschutzgesetze und so weiter. In den USA war es ungefähr 10 Monate vor uns, ja, ich glaube, es war 10 Monate vor uns, dass dann eben auch der KI-Modus oder im Englischen AI-Mode von Google eingeführt wurde, der im Grunde genommen auch nicht anders aussieht, wie die Oberfläche einer normalen KI, oder eines normalen KI-LLM-Tools, um ganz genau zu sein, ne? Und Google, ja, liefert, ich sage mal, Google hat uns damit jetzt ganz krass den ungeschriebenen, seit über 25 Jahren gültigen Vertrag, ihr liefert tollen Content, wir liefern euch die Leser, einseitig irgendwie aufgekündigt. Weil natürlich ist der Mensch bequem, sage ich mal, um nicht faul zu sagen, und gibt sich gerne, ich meine, wir sind ja alle auf der Suche nach schnellen Ergebnissen. Wir wollen schnell eine Lösung haben. So, und jetzt präsentiert uns Google oben in den Suchergebnissen eine Zusammenfassung, die mehr oder weniger gut ist, und wir müssen uns nicht die Mühe machen, die ersten 10 blauen Links abzuklappern oder vielleicht sogar noch mehr, um uns ein Bild zu machen, was denn Ergebnis unserer Suche nun ist, sondern es wird uns auf dem Silbertablettchen serviert. Und genau das machen die Leute. Kaum jemand, der sagen kann, er hätte nicht weniger Traffic auf seiner Website. Wenn man da mal genau schaut und vergleicht, ist das schon sehr krass. Jetzt sagt Google, die kleine Schleife mache ich eben noch, jetzt sagt Google, aber ihr kriegt weniger Traffic, ja, das ist richtig, aber der Traffic wird besser sein. Weil die Leute, die dann noch klicken, sind auch die, die wirklich zu euch wollen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber das werden wir sehen.
Okay, also da war jetzt so wahnsinnig viel drin, da müssen wir jetzt nochmal ganz langsam einsteigen. Also, um die Hörerinnen mal mitzunehmen. Grundsätzlich war es ja so vorher, dass wenn man etwas gegoogelt hat, dann hat man eben in der Regel erst die gesponserten Inhalte, also die Anzeigen angezeigt bekommen, und dann die normalen Inhalte. Und inzwischen ist es so, wie du auch eben gesagt hast, dass es eben oben dieses kleine Fenster gibt, da steht dann die KI-generierte Antwort drin. Die setzt sich in der Regel ja aus Blogartikel-Inhalten oder anderen Inhalten zusammen. Und auf der rechten Seite wird dann ja in der Regel darauf verwiesen, woraus diese KI-Antwort gespeist wurde. Der, ich sag jetzt mal, Normalo-Nutzer von Google, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Online-Business-Unternehmerin, der wird sich mit dieser Antwort vermeintlich zufrieden geben. Und ich höre das auch ganz, ganz oft, dass die Leute nicht mehr sagen, dass sie googeln, sondern sie befragen Chatty nach einer Antwort. Das heißt, ChatGPT wird inzwischen wie Google genutzt oftmals, wo mir sich so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Aber
mir
das
auch.
Ist ja, ja, das ist, glaube ich, unsere Berufskrankheit, würde ich sagen. Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, Google nimmt das quasi in Kauf, dass die Leute eben nicht mehr auf die darunterliegenden Links oder viel weniger auf die darunterliegenden Links klicken. Und sie sagen, dafür gibt es aber hochwertigeren Traffic auf die Website. Also wenn dann jemand auf die Website kommt, dann ist dieser Traffic quasi mehr wert. Lohnt sich das denn jetzt überhaupt noch zu bloggen? Also ich meine, wir beide sind ja wahrscheinlich große Freunde auch vom Longform-Content. Also wer mich kennt, weiß, dass ich das bin. Und ich auch meinen Kundinnen immer wieder sage, schreibt bitte Blogartikel, damit ihr sichtbar werden könnt, dauerhaft sichtbar werden könnt, damit ihr euch nicht von Algorithmen abhängig macht und so weiter und so fort. Aber lohnt es sich denn jetzt überhaupt noch zu bloggen?
Ja, also in meinen Augen unbedingt. Es ist immer noch die nachhaltigste Form von Content Marketing, wenn ich das jetzt mal so global sehe, aber vor allen Dingen auch die nachhaltigste Methode, um mit einer der nachhaltigsten Methoden, so eine von den dreien, um unsere Expertise und unser Wissen nachzuweisen, um uns zu zeigen, wie wir sind, weil jeder hat auch seine eigene Schreibstimme, natürlich. Und es ist eben auch so in meinen Augen, wenn wir jetzt hergehen würden und sagen würden, wir bloggen nicht mehr oder wir produzieren grundsätzlich keinen Content mehr. Was sollen wir denn dann noch machen? Sollen wir jetzt alle Bücher schreiben oder was? Also es geht gerade für kleinere Unternehmen, ist es fast immer noch alternativlos in meinen Augen. Wir haben nicht das Budget, um Fernsehwerbung oder Hörfunkwerbung schalten zu können. Wir haben auch nicht unbedingt das Budget für Ads-Werbung in den Social Media. Also es grenzt sich doch sehr ein. Von daher ist es in meinen Augen immer noch alternativlos und es ist aber auch nicht sinnlos, ganz gewiss nicht. Mhm. Denn Google ist eins und das war sehr bequem, 25 Jahre lang. Auch nicht so bequem, denn ganz viele hatten ja auch so Schwierigkeiten, auch über Google die Leser anzuziehen und Traffic zu erzeugen, eben weil das Thema SEO, also SEO, sprich Suchmaschinenoptimierung für viele einfach ein Buch mit 7 Siegeln war. Und sie haben trotzdem gebloggt und sie haben trotzdem ihre Leser und ihre Kunden gefunden. Also von daher, da, an der Stelle ändert sich ja gar nicht so viel. Wir müssen nur ein bisschen, ich sag mal, kreativer werden und kreativer mit unserem Content umgehen.
Was genau meinst du mit kreativer mit unserem Content umgehen? Also worauf müsste man jetzt achten, wenn, also ich frag mal anders, hat sich Suchmaschinenoptimierung komplett erledigt oder hat sie sich verändert?
Nein, es hat sich weder erledigt, noch hat sie sich großartig verändert, weil das, was wir, also die guten Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung sorgen ja eben für strukturierte Texte, für Texte, die auch technisch im Hintergrund, also für die Maschinen sauber aufbereitet sind. Also das werde ich auch nicht lassen, ne? Also von daher nicht jetzt einfach anfangen rumzuschlampern, sondern es macht einfach auch weiterhin Sinn, unsere Texte entsprechend gut aufzubereiten, weil das nützt den Lesern oder den Menschen und es nützt den Maschinen. Wovon wir uns lösen müssen für die Zukunft, ist eben diese Fixierung auf ein Ranking, auf die 10 blauen Links, wie man so schön sagt. Und diese 10 blauen Links oder die ersten 10 Plätze bei Google, die wir ja immer versucht haben anzustreben, die verlieren jetzt an Bedeutung. Und deswegen müssen wir einfach hergehen und zusehen, dass wir unsere Ausrichtung verändern, ne? Dass wir mehr dahin gehen, unsere Expertise darzustellen, unsere Erfahrungen darzustellen und das eben so kreativ zu machen, dass wir eben mit dem Content auch noch andere Dinge machen können, um da den Bogen zu schließen.
Also für mich klingt das ja grundsätzlich sogar richtig gut, weil ich bin ja ein großer Freund von authentischem Marketing und die Suchmaschinenoptimierung, da bin ich ganz deiner Meinung, ist natürlich sowas wie die Basics, damit ich die Möglichkeit habe, eben überhaupt gut in Google gefunden zu werden. Also das ist ja eher etwas, was man tut, damit Google überhaupt die Möglichkeit hat, Blogartikel richtig zu erfassen. Also ich sage jetzt mal typisches Beispiel, die Überschriftenstruktur. Also dass ich da nicht dreimal eine H1 drin habe, keine H2, irgendwann eine H3 oder ähnliches. Und das sind aus meiner Sicht so Basics, die ich schon verstanden haben müsste, zumindest die Grundzüge des SEO, damit Google überhaupt die Möglichkeit hat, mit meinem Content irgendwas Gescheites anzufangen. Und ja, jetzt eben. Kommt da, ja?
Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber eben genau da kommen ja dann, da geht es bei Google weiter, aber da kommen ja auch die KIs ins Spiel. Denn auch bei denen helfen strukturiert aufbereitete Inhalte ungemein. Zumindest zum aktuellen Stand noch. Ne?
Genau. Und das ist eben der Punkt, auf den ich jetzt wollte. Ich habe ja schon in der Einleitung so ganz interessante Abkürzungen genannt, von denen ich nicht mal mehr merken kann, wie man sie richtig ausspricht. Magst du auf diese Punkte, die ich auch damals bei dir im Workshop habe kennenlernen dürfen, noch mal ein bisschen näher eingehen und erklären, was das überhaupt ist?
Ja, also ich sag mal, es gibt drei Themen, die nach meinem aktuellen Kenntnisstand eben auch aktuell, ja, nach meinem aktuellen Kenntnisstand aktuell, wow. Also drei Themen, die aktuell wichtig sind und die auch noch eine Weile wichtig bleiben werden. Das ist einmal die sogenannte Topical Authority, also die Themenautorität. Dann der Nachweis unserer Expertise. Das ist dieses EAT, wie ich immer sage, also EAT. Es wird unterschiedlich ausgesprochen. Also ich sage mal EAT, weil ich einfach maulfaul bin an dieser Stelle. Es gibt auch EAT, keine Ahnung. Also es ist die Abkürzung EEAT und das steht eben für Expertise, Experience, Authoritativeness und Trustworthiness, auf Deutsch Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Dinge. Und das Letzte ist CRO. Und da steht, also CRO hat nichts mit dem Cro-Magnon-Menschen zu tun, sondern das steht ganz einfach für Conversion Rate Optimization, also die Optimierung der Conversions soll heißen, trägt sich jemand in den Newsletter auf der Webseite ein oder bestellt jemand das Produkt? Ja, das ist es im Wesentlichen. Also sprich, macht er irgendeine von den Handlungen, die wir möchten, dass der Besucher unserer Webseite die ausführt. Das wäre CRO oder CRO oder CRO, je nachdem, wie man möchte.
Wollen wir die Begriffe mal Schritt für Schritt durchgehen, weil das ja doch viele wahrscheinlich das erste Mal hören. Also dieses EEAT oder EAT, nennen wir es einfach mal EAT, weil es einfach ist. Das hast du ja schon erklärt, was das ausgeschrieben bedeutet. Aber was bedeutet das tatsächlich für meinen Content? Wo muss ich darauf achten oder was ist der Hintergrund dieses EAT?
Also worauf muss ich achten? Es geht darum, dass wir von den Suchmaschinen, und das sage ich jetzt mal so ganz allgemein, wenn ich von Suchmaschinen rede, dann meine ich auch die KI-Tools mit, denn letzten Endes machen die genau das. Es geht darum, denen klarzumachen, wer wir sind, was wir können, dass wir cool sind, dass wir vertrauenswürdig sind und dass der Content, den sie gerade gefunden haben, von uns stammt. Also das ist es im Wesentlichen.
Also im Endeffekt klingt es so, du hast es auch eben schon so angedeutet, als wenn wir in Anführungsstrichen so weitermachen könnten wie bisher, nur eben noch ein bisschen mehr auf diese Punkte achten müssen. Also es ging uns ja schon vorher beim Bloggen auch darum zu zeigen, wer wir sind, was unsere Expertise ist, was wir vielleicht auch anzubieten haben, worin wir gut sind, wie wir weiterhelfen können. Und das sind eben die Punkte, die mit diesem EAT, worauf noch mehr Wert gelegt wird jetzt.
Genau.
Nach diesem.
Also die Erfahrung, die wir haben, nachzuweisen, einerseits ist dafür natürlich eine coole Über-mich-Seite und natürlich auch eine Autorenbox bei jedem Blogartikel wichtig, dass wir da kurz zusammenfassen, wo kommt unsere Expertise denn eigentlich her? Das ist das, was wir über uns sagen. Wichtig ist natürlich aber in dem Kontext auch, was andere über uns sagen. Und deswegen zum Beispiel so ein Interview wie hier ist bei dir super wertvoll für mich. Es geht auch darum, Verlinkungen zu erhalten, weiterhin, immer noch. Ich denke, dass diese Backlinks nicht an Bedeutung verlieren werden, sondern immer noch ein wichtiger Punkt sind. Denn wenn wir verlinkt werden, dann in der Regel ja nicht, weil jemand sagt, die Birgit ist aber doof, oh, die Silke, die hat aber gar nichts drauf, sondern im Gegenteil, weil da eben entweder der Gedanke fortgeführt wird oder daher der Impuls kam oder dort eben die Quelle für etwas ist, was man selber behauptet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch untereinander verlinken. Ich finde, das wird immer noch viel zu wenig gemacht. Ich
pack
mich da mal an die eigene Nase, aber es ist einfach so.
Ja.
Damit können wir ein Wissensnetz aufbauen, das über unser eigenes Wissensnetz auf unserem Blog hinausragt. So, und die Vertrauenswürdigkeit steckt da ja auch mit drin, also sowohl Autorität als auch Vertrauenswürdigkeit. Die Vertrauenswürdigkeit kommt aber auch von der regelmäßigen Veröffentlichung, ne? Oder zumindest von einem bereits vorhandenen, sehr umfangreichen Kanon an Beiträgen, die man oder Inhalten, die man zur Verfügung stellt. Und ich sage jetzt da an der Stelle mal allgemeiner Inhalte, weil das muss nicht zwangsläufig Blog sein. Es kann ja eben auch eine Podcast-Folge sein, es kann auch ein YouTube-Video sein oder es kann idealerweise auch alles drei zusammen sein.
Mhm.
Und das ist das, was ich vorhin meinte, um da schon mal die Tür wieder ein bisschen aufzumachen in die Richtung, was ich vorhin meinte mit, wir müssen kreativer mit unserem Content umgehen, wir müssen ihn mehr wiederverwerten. Das sind die Stichworte Content Repurposing und Content Recycling. Und wir müssen uns einfach ein bisschen breiter aufstellen. Früher habe ich immer gesagt, lege nicht alle Eier in einen Korb, aber tanze auch nicht auf allen Social-Media-Hochzeiten. Und heute sage ich mir, lege auf gar keinen Fall alle Eier in einen Korb und sieh zu, dass du auf mindestens zwei Social-Media-Hochzeiten gut tanzt. Das ist einfach dadurch natürlich anspruchsvoller für uns und auch noch zeitaufwendiger geworden, weil das schon mehr Aufwand bedeutet, einfach an der Stelle sich breiter aufzustellen.
Mhm. Du hast jetzt eben als Beispiel schon die Autorenbox angesprochen, die man ja super und auch relativ schnell installieren kann. Ich bin da auch gerade dabei, das eben nachzuholen für die, gerade für die Blogartikel, wo ich sage, die sollen eben, und da kommen wir dann gleich zu, auf meine Topical Authority einzahlen. Was gibt's denn noch für Sachen oder welche Signale kann ich denn noch setzen? Als auf meiner Website zum Beispiel. Gibt es da noch irgendwas, was ich relativ einfach umsetzen kann, außer die Autorenbox?
Also die Autorenbox ist natürlich einfach umsetzbar. Was sich schon ein bisschen technischer darstellt, ist die Verwendung sogenannter strukturierter Daten nach schema.org, nach den Marktauszeichnungen dort. Da muss man sich schon noch ein bisschen mit befassen. Wenn man mit WordPress arbeitet, hat man es oft relativ einfach, weil bestimmte Sachen sind da schon ab Werk sozusagen mit drin. Wenn ich einen Blogartikel schreibe und tatsächlich auch einen Blogartikel als Beitrag und nicht als Seite verfasse, dann ist das per Definition schon als sogenannter Artikel angelegt und dann wissen die Suchmaschinen, dass es sich eben hierbei um einen Blogartikel, um einen Artikel handelt. Andere Sachen ist zum Beispiel bei der Autorenbox oder eben auch teilweise bei der Über-mich-Seite kann man schauen, dass man dann die Auszeichnung baut oder eben als Person oder Entität hinterlegt. Wenn man Foodblogger ist, dann hat man es auch oft einfach, gibt's ja auch Plugins in der Regel für, sodass dann auch klar ist, hey, das ist ein Rezept und in dem Rezept ist jetzt die Auszeichnung, das sind die Zutaten, das sind die Portionenzahl, das ist die Bewertung, das ist die Kochdauer und so weiter und oder Zubereitungsdauer.
Ja.
Und das sind die Dinge, die eben von den Maschinen ausgewertet werden. Und ich nehme mal gerne dieses Foodblog-Beispiel, weil viele das kennen. Man sucht nach, Rezept Soljanka und dann kommt bei Google oben bum, 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 so ein paar Bildchen mit Rezepten, die dann auch Sternebewertungen haben und vielleicht sieht man auch schon eine Zutatenliste. Das kommt nicht von ungefähr, sondern das kommt daher, dass diese Foodblogger eben diese Auszeichnungen verwendet haben. Also wer sich da ein bisschen schlauer machen will, Schema, also wie das ganz normale Schema geschrieben, .org, ist ziemlich dröge und technisch, aber man kriegt ein Grundverständnis davon, was zu tun ist. Und wie gesagt, mit WordPress kann man das mit SEO-Plugins und anderen speziellen Plugins auch relativ einfach umsetzen. Wenn man einen Website-Baukasten nutzt, dann ist das meistens ein bisschen schwieriger. Wenn man seine Website per Hand zu Fuß programmiert, dann kann man es auch machen, aber dann ist es natürlich auch recht aufwendig, da immer den entsprechenden Code reinzufummeln.
Ja.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Genau, bevor jetzt die Hörerinnen Angst bekommen, das bedeutet jetzt nicht, dass ihr alles ummodeln müsst, was ihr bisher gemacht habt. Es ergibt natürlich aus meiner Sicht Sinn, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt, einfach damit man auch ein Stück weit in diesem Game halt mitspielen kann. Denn, und das sage ich auch immer wieder, Marketing ist eben nichts, was man mal eine Woche macht und dann ist gut, sondern das ist ja etwas, was uns dauerhaft begleitet. Und deswegen ist es einfach fein, wenn man bestimmte Begriffe kennt und bei der Content-Erstellung weiß, worauf man direkt achten sollte, wenn es denn eben geht. Ich verlinke auf jeden Fall die Seite Schema.org in den Shownotes. Also wer da Interesse hat, kann da super gerne reinschauen. Und wer da tieferes Interesse hat, da kommen wir ja später auch noch dazu, der kann sich natürlich auch mit der Birgit in Verbindung setzen, weil du hast ja die passenden Workshops zu diesem Thema, genau. Gott sei Dank. Genau. Jetzt würde ich aber gerne mit dem nächsten Begriff weitermachen, also mit Topical Authority. Du hast ja schon so ein bisschen erklärt, was das ist, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Und vielleicht kannst du auch sagen, was das für jemanden bedeutet, der nicht am Anfang steht, also der jetzt quasi sein Topical Authority neu aufbaut oder aufbauen kann, sondern der vielleicht schon 30 oder 40 Blogartikel geschrieben hat.
Sehr gerne. Also Topical Authority, Themenautorität. Wofür, für welches Thema wollen wir stehen? Ich hole mal ein kleines bisschen aus, nicht zu viel, keine Sorge. Als ich vor 10 Jahren anfing, mit Marketing Zauber zu bloggen, ich hatte davor schon gebloggt für mein Unternehmen davor und trotzdem war ich der Meinung, die Leute sollen jetzt nicht glauben, ich hätte nur ein Thema. Ich bin kein One-Trick-Pony, ich kann eine ganze Menge mehr. Also der Generalist, der ich bin, das wollte ich auch gerne zeigen. Und ich habe zu allen Themen gebloggt, die mir gerade so unterkamen. Natürlich hat sich das fokussiert auf die Themen Marketing im großen Bereich, Social-Media-Marketing, Content-Marketing im engeren Bereich. Aber ich hatte auch so Sachen dabei wie Wissensmanagement oder auch mal Gastartikel zum Thema Facebook-Ads. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ja, das ist zwar ganz nett, aber es ist keine Topical Authority. Die kann man so überhaupt nicht aufbauen. Besser ist es, egal ob man jetzt am Anfang steht oder ob man schon eine Menge Beiträge hat, sich auf 2-3 Kernthemen aus seinem Bereich zu beschränken. Dass wir noch ein ganzes Package mehr an Know-how mit uns rumschleppen, gerade wenn wir schon länger jung und vor allen Dingen auch länger im Business sind, das ist selbstverständlich. Aber nach außen und für die ja doch immer noch etwas tumpen Maschinen sollten wir uns da ein bisschen begrenzen. Man kann sich ja innerhalb eines Themas sehr austoben. Jetzt, wie kann man es machen? Wenn ich neu anfange zu bloggen, dann sollte ich mir ein Kernthema aussuchen und das erstmal rauf und runter bloggen. Also 10, 15 Beiträge dazu verfassen. Und erst dann das nächste Kernthema mit dazu nehmen und auch da wieder 10, 15 Beiträge verfassen und nicht immer zwischen allem hin und her springen. Was ist, wenn man, so wie ich, jetzt so einen Blog hat, der über Jahre gewachsen ist und ganz viel Zeugs da drin hat, das da eigentlich nicht reingehört? Löschen. Also zumindest deaktivieren, auf Entwurf zurückstellen, was auch immer. Also ausmisten, wirklich mit der dicken, fetten Heugabel da durchgehen, ganz kritisch jeden einzelnen Blogartikel betrachten. Passt das noch zu meinem Themenbereich? Wenn ja, vielleicht aktualisieren. Wenn nein, löschen beziehungsweise was überlegen, was kann ich noch damit machen? Vielleicht eignet sich das Teil als Gastbeitrag bei jemandem. Oder ich habe eine ganze Reihe von Beiträgen, die jetzt nicht mehr zu meinen 3 Kernthemen, ich sage jetzt mal 3, ne, zu meinen 3 Kernthemen passen, so aber die durchaus meine Expertise auch widerspiegeln, mache ich ein Buch draus und verkaufe es bei Amazon. Ja, was könnte ich noch damit machen? Ich könnte zum Beispiel auch hergehen und sagen, im Blog mache ich das Thema, woanders mache ich das andere. Wobei das auch schon wieder gefährlich ist, weil, wie gesagt, über die Verbindung unserer Personen, ne, haben wir ja dann eben auch ja das ganze Thema auf uns fokussiert. So, ne, auf uns fokussiert. Und wenn wir da dann auch wieder so breit werden, weil wir sagen, auf YouTube mache ich Tools, aber auf dem Blog mache ich Content-Marketing mit Blog und im Podcast erzähle ich eins über bla, dann und in Social Media mache ich noch ein viertes Thema, dann ist das auch wieder zu verstreut und nicht klar, wofür wir denn eigentlich stehen. Also ich bin durchaus nicht ein Fan allzu spitzer Positionierung. Das bringt es nämlich gerade auch für uns Kleine oft auch nicht unbedingt. Aber wir sollten ein gemeinsames Dach haben, das das Ganze schon deutlich miteinander verbindet. Und da sind eben zwei, drei Kernthemen dann durchaus am sinnvollsten.
Mir geht es ja ähnlich. Also ich habe jetzt knapp 80 Blogartikel in meiner neuen Thematik, also sprich nach Pinterest, geschrieben. Und mir ist das unglaublich schwer gefallen zu sagen, jetzt misste ich aber mal aus. Unterm Strich ist es aber so, und ich bin ja immer noch dabei auszumisten, unterm Strich ist es aber so, dass das auch seine Vorteile hat tatsächlich. Also dieser Fokus auf quasi die drei Herzthemen innerhalb der eigenen Expertise macht auch vieles leichter, weil man nicht jedes Mal sich in ein neues Thema komplett neu einarbeiten muss, sondern weil man einfach die Möglichkeit hat, in diesem, ich sag jetzt mal, großen Becken des einen Themas wirklich alle Punkte so nach und nach abzukaspern. Und das ist meine innere Kritikerin schreit, oh, langweilig, immer über das gleiche Thema schreiben. Mir ist es nicht langweilig geworden. Also ich habe mich ja ganz explizit und ganz doll mit dem Thema authentisches Marketing jetzt beschäftigt. Ich gehe in Richtung nachhaltige Sichtbarkeit und ich merke, je tiefer ich in dieses Thema reinkomme, desto klarer werden mir selber auch Dinge. Und dann kann ich natürlich auch die Kurve ziehen quasi und kann sagen, desto klarer wird es natürlich auch für jemanden, der von außen auf meine Website draufschaut, zum Beispiel. Wenn da jemand auf dem Blog schaut, aktuell noch, dann denkt er sich so, ach guck, die macht auch das und die kann ja auch das und die macht ja auch ganz viel Content-Marketing. Und natürlich gehört das irgendwie auch alles zu meiner Expertise. Das ist ja gewachsen, das bin ja ich. Und nichtsdestotrotz hilft es eben auch dabei, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen mehr Klarheit zu finden. Und das kann durchaus, also das kann man auch durchaus positiv betrachten. Also an alle da draußen, die sich sagen, so, oh, wenn ich mich irgendwie begrenzen muss, fühle ich mich eingeengt, probiert's aus. Also ich habe es selber erlebt und ich fand es nicht schlimm. Also mich hat es nicht beschnitten, sage ich jetzt mal.
Man kann ja mal ein Beispiel aus der Literatur nehmen. George R. R. Martins Game of Thrones kennen ja wahrscheinlich viele, wobei die meisten vielleicht über die Fernsehserie. Aber wer es gelesen hat, weiß, dass ja innerhalb dieses Romanzyklus immer aus verschiedenen Perspektiven der einzelnen Charaktere berichtet wird, kapitelweise. Trotzdem ist es ein Ganzes und Martin erzählt seine Geschichte. Das ist aber etwas anderes, als wenn ihr jetzt eine Anthologie von Kurzgeschichten zusammengestellt hätte. Es ist ein roter Faden da. Und ne, so vielfältig wie Game of Thrones tatsächlich auch ist und was da alles erzählt wird und die Verwicklungen und 25 Handlungsstränge, die sich mal treffen und wieder auseinander und wieder zusammengehen, es ist immer noch ein Romanprojekt, wohingegen eine Anthologie, was komplett zusammengestückelt ist, sein kann, nicht muss, aber sein kann, auch wenn sie vom selben Autor ist. So, und wir schreiben lieber ein Romanprojekt auf unserem Blog als eine Anthologie. Das ist auch lecker, das ist auch schön, aber es ist nicht das, was uns nach vorne bringt. Und kein Autor startet wahrscheinlich mit einer Anthologie von Kurzgeschichten, ne? Sondern oder die große Popularität und Berühmtheit ergibt sich immer aus dem Roman, nicht aus der Anthologie.
Ja, also gefällt mir super gut der Vergleich, weil ich glaube, gerade dieses Thema roter Faden und Erkennbarkeit der eigenen Themenauswahl oder der eigenen Themenautorität übergreifend auf der Website, das ist, glaube ich, ganz gut verständlich. Wie ist es denn, was würdest du sagen, wo liegt der größere Hebel? Soll man sich die alten Artikel vornehmen, also wenn man jetzt tatsächlich schon so 30, 40, 50 hat, die alten Artikel vornehmen, updaten und neu strukturieren? Oder würdest du sagen, lieber neue Artikel schreiben, die auf die Topical Authority einzahlen?
Also der größte und vor allen Dingen, ob es der größte Hebel ist, kann ich gar nicht sagen. Aber der effizienteste und schnellste ist tatsächlich, das alte Zeugs aufzubauen. aufbereiten, was da ist, auszubauen, Artikel, die vielleicht noch ein bisschen dünn sind, zu erweitern, Artikel, die vielleicht zu lang sind, so 8.000, 9.000 Wortklopper, die man eine Zeit lang mal propagiert und geschrieben hat, mögen vielleicht auch einfach zu viel sein, zumal einige KI-Tools da so ein Problem haben, so lange Texte dann auch zu erfassen und dann wird die Mitte einfach weggelassen. Also da würde ich erstmal ansetzen. Das ist auch das, was ich bei mir mache. Natürlich schreibe ich jetzt gelegentlich mal den einen oder anderen neuen Artikel im Moment. Aber meine Hauptzeit geht tatsächlich da rein, zu gucken, was kann weg und was bringe ich auf den neuesten Stand. Und ich habe jetzt, also ich hatte ja schon einen sehr umfangreichen Blog von, ich weiß nicht, 180, 200 Beiträgen. Und ich habe das Ding jetzt auch schon massiv runter reduziert. Also es ist auf jeden Fall unter 100 und da ist immer noch zu viel Zeugs drin, was da nicht unbedingt mehr reingehört. Aber es dauert ja seine Zeit. Ich meine, so ein Blogartikel allein zu lesen dauert ja oft 10 bis 15 Minuten, weil sie länger sind. Und dann noch zu entscheiden, was mache ich damit, sie zu gruppieren. Also das dauert schon auch seine Zeit, aber es ist in meinen Augen immer noch schneller, als neuen Content zu produzieren. Und dann werden jetzt einige wieder sagen, ja, kannst du doch mit KI machen. Und da bin ich immer noch der Meinung, nee. Erstens ist also, das der Teil, der mir Spaß macht. Ich lasse doch nicht jemand anderes schreiben. Und zweitens, meine Beiträge, also es fließt ja nicht nur meine Schreibstimme ein. Soweit habe ich jetzt die KI auch trainiert, dass sie klingt wie ich. Aber meine Erfahrung, die ich einbringen will, das kann die doch nicht wissen. Ne? Meine Erlebnisse, die ich hatte, die meine Blogartikel lebendig machen, meine Vergleiche, so wie jetzt hier die Geschichte mit Game of Thrones und George R. R. Martin, sowas kommt einer KI nicht in der Regel. Ne? Also da muss man sich schon extrem gefüttert haben mit ganz, ganz viel eigenem Content, dass man sich dann auf einmal wirklich wundert, wo hat sie das denn jetzt her? Aber im Normalfall machen die meisten das ja nicht, sondern sagen einfach, schreib mir einen Blogartikel zum Thema XY mit 1500 Wörtern. Und das ist halt generischer, wiedergekäuter, mit Verlaub, Scheiß. Das liest sich vielleicht gut, das ist auch inhaltlich richtig, aber es ist, da fehlt was, ne?
Ja, also an der Stelle mag ich gerne auf meine entsprechenden Blogartikel verweisen, die sich auf meiner Website befinden, zumindest noch. Aber ich wollte da gerne reingrätschen, weil natürlich das Schreiben der Blogartikel mit KI, das ist so eine Sache, da bin ich ganz bei dir, aber man kann sich durchaus ein Stück weit beim Ausmisten oder beim Überprüfen des vorhandenen Contents von der KI helfen lassen. Also,
auf jeden Fall.
Da sollte man unbedingt ChatGPT und Co. nutzen, damit man nicht alles händisch macht, sondern da kann einem wirklich die KI ganz hervorragend dabei helfen, bestimmte Cluster zu finden, festzustellen, was eben auf die Topical Authority einzahlt, was man behalten sollte. Da gibt's ganz tolle Ampelmodelle, die KI dann auswirft, behalten, überarbeiten, wegtun und so. Und das ist cool, wenn man sich da unterstützen lassen kann, auch und vor allen Dingen dann, wenn man einfach an dem Content, den man erstellt hat, ein Stück weit hängt, was ja hoffentlich der Fall ist, weil man hat da Zeit und Energie und Liebe reingesteckt in den eigenen Content und dann ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, jetzt schmeiße ich jeden zweiten Blogartikel quasi in den Mülleimer. Deswegen, wie du schon gesagt hast, überlegen, also überprüfen lassen, vielleicht zusammen mit der KI und dann überlegen, was möchte ich behalten, was kann ich vielleicht nochmal für irgendetwas anderes verwenden, aber Achtung, weil ich das auch ganz oft höre, es ergibt auch wenig Sinn, Content, den man aus der Blogartikelseite oder aus dem Blog rausschmeißt, den dann als Freebie zu nutzen, denn das zahlt natürlich auch nicht auf die Topical Authority ein, denn damit zieht man ja dann auch wieder die falschen Menschen an. Also da sollte man auf jeden Fall kritisch sein, um seine eigene Topical Authority eben zu stärken. Genau.
Ich möchte noch mal einhaken bei deinem Tipp. Das fand ich gerade so gut und so wichtig, dass du gesagt hast, dass man sich beim Ausmisten von der KI helfen lassen kann oder auch sollte. Und da einfach mein Tipp, verlass dich nicht auf dein Leib- und Magen-KI-Tool. Bei den meisten ist es ja ChatGPT, sondern vergleiche. Also dieselbe Aufgabe verschiedenen Tools stellen. Also wenn ich normal mit ChatGPT arbeite, dann vielleicht mal Claude oder Perplexity oder beide dazu nehmen, dieselbe Aufgabe stellen und sie werden sie anders lösen und dann vergleichen, was dabei rumkommt und daraus die Quintessenz ziehen. Das ist wesentlich wertvoller, als sich nur auf eine KI, die ja auch darauf trainiert sind, uns so ein bisschen nach dem Mund zu reden und uns zu motivieren und zu sagen, ist alles ganz toll und ne, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich habe in meinen Anweisungen inzwischen drin und hinterfrage kritisch und finde nicht alles gut, was ich schreibe und sage. Das ja. ist also ganz, ganz wichtig, denn die Ergebnisse verbessern sich dadurch ungemein.
Mhm, super. Jetzt haben wir noch einen dritten Begriff, den wir klären wollen, nämlich CRO, also C-R-O.
Genau.
Sag noch mal ein bisschen was dazu. Das ist auch ein ganz spannendes Thema und ganz wichtig.
Genau. Was viele nicht beachtet haben in den letzten Jahren, wenn sie gebloggt haben, ist, sie haben einfach ihr Wissen geteilt. Das ist schon mal immer per se in meinen Augen eine tolle und gute und wichtige Strategie. Ich folge da auch der Philosophie von Dr. Kerstin Hoffmann, PR-Doktor, die vor gefühlt Jahrzehnten schon gesagt hat, verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. So, das ist ein toller Spruch, kann man sich auch gut merken. Aber das reicht alleine nicht mehr. So, definitiv nicht mehr aus. Und wir sollten uns darum bei jedem einzelnen Text, den wir veröffentlichen, bei jedem einzelnen Blogartikel, aber auch bei anderem Content wie Podcast und YouTube immer fragen, was wollen wir jetzt genau damit erreichen mit dem Teil? Ja, wir wollen nicht nur unser Wissen verschenken. Wissen ist noch wertloser geworden durch die KIs, weil es noch verfügbarer ist, als davor auch schon war. Notfalls kaufe ich mir ein Buch. Also das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern es kommt darauf an, zu zeigen, wer wir sind, was wir für Erfahrungen mitbringen und vor allen Dingen auch, was kann dieser, ich mache jetzt mal wieder Beispiel, Blogartikel für uns leisten. Darum sollten wir auch immer überlegen, welche Formulierungen, welche Möglichkeiten können wir nutzen, um jemanden dazu zu bringen, sich zu unserem Newsletter anzumelden. Also das ist eine der niedrigsten Hürden überhaupt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, nee, mit dem Teil möchte ich gar kein Newsletter-Abo generieren. Das mache ich dann, wenn jemand die Seite verlässt mit dem Exit-Intent-Pop-Up, das reicht mir, da muss gar nichts da drin stehen. Ich möchte vielleicht einen Blog-Kommentar haben. Mhm. Kommentare sind einfach auch immer noch wichtige soziale Signale und auch das ist natürlich eine Sache, um die Leser an sich zu binden, um sich nahbar zu zeigen. Ne? Wenn jemand dann im Kommentar nochmal eine Frage stellt und man antwortet auch darauf, dann ist das für uns auch die Chance, die Diskussion und die Kommunikation aus den Social-Media-Kanälen, wo es ja immer schwerer wird, wieder mehr auf unseren Content-Hub, also unsere eigene Website, zu ziehen. Das kann also auch Teil der Conversion-Rate-Optimierung sein, dass wir sagen, an der Stelle, ich möchte erstmal Leserbindung als ganz unterste Stufe betreiben, ne? Und zeigen, dass ich nahbar bin, dass ich cool bin, dass ich viel Wissen habe und was auch immer ich da transportieren möchte. Die zweite Stufe könnte dann eben sein, dass ich sage, ich möchte, dass Sie den Newsletter abonnieren. Und die dritte Stufe kann sogar durchaus mal sein, dass ich Blogartikel geschrieben habe, die ganz konkret auf ein ganz bestimmtes Angebot hinführen. Klammer auf, es ist cool, wenn es ein permanentes Angebot ist und nicht irgendwie zeitgebunden, Klammer zu. Also es kann sein, dass ich einen Blogartikel geschrieben habe, mit dem ich klar mache, hey, das ist mein Angebot, der Marketingzirkel, mein Mitgliederbereich. So sieht er aus. Und wenn du jetzt sagst, das ist ja toll, was ich da alles lese, dann kauf ihn doch, dann werd doch Mitglied. Ne? Das wäre dann eben ein Beitrag, der auch schon ja sehr tief im Funnel steht, wo jemand, der diesen Beitrag liest und sich den antut, der möchte einfach schon wissen, worum geht's da und dann ist das nochmal das Zünglein an der Waage. Aber es gibt auch darüber noch die Stufe im mittleren Funnel-Bereich, Middle of the Funnel oder MOFU genannt, ne? dass man da also Beiträge hat, die nicht reine Wissensvermittlung sind. Also nicht diese Wie-Du-Artikel, wie du beim Yoga darauf achtest, dass du dir die Füße nicht verstauchst oder was auch immer. Mhm. Ne? Sondern Beiträge zu schreiben, die vielleicht dahin gehen, um bei dem Yoga-Beispiel zu bleiben, worauf du achten solltest, wenn du dir einen Online-Yoga-Kurs kaufen möchtest. Ne? Mhm. So, und dann achte darauf, dass der Lehrer das und das macht, dass das ist, dass du das vorher weißt und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen unsere Käufer schlau an der Stelle. Und natürlich sollte das Ergebnis sein, dass sie dann bei uns kaufen. Ja. Nach Möglichkeit. Ja. Ne? Also das wäre diese Sache mit der Conversion Rate Optimierung, einmal innerhalb eines Beitrags darauf zu achten, sich zu überlegen, was ist denn die eine Handlung, die der Leser vollziehen soll und dann auch dazu aufzufordern mit einer Handlungsaufforderung. Uns aber auch zu überlegen, was für Content schreiben wir? Schreiben wir nur rein informationellen Content, ganz oben, top of the funnel, ist das fein, aber wir werden Mühe haben zu verkaufen mit unserem Blog. Wir müssen also auch diese Middle of the Funnel, worauf du achten solltest, wenn, wäre zum Beispiel so einer, und eben auch die Bottom of the Funnel für die Leute, die buchstäblich schon das Portemonnaie in der Hand haben und jetzt eigentlich nur noch so das letzte bisschen wissen wollen. Und das sind Blogartikel Middle und Bottom of the Funnel, die vielfach, ich schließe mich damit ein, in den letzten Jahren einfach von uns nicht geschrieben wurden, nicht beachtet wurden, nicht gewusst wurde, dass das sinnvoll ist und die einfach nur sehr, sehr wenige gemacht haben. Und ich glaube, an der Stelle können wir ansetzen und auch, das heißt, wir brauchen oben den Wissensbereich, Top of the Funnel, auch für unsere Topical Authority. Wir können nicht nur das andere Zeug schreiben. Ne? Mhm. Das wäre effizient, ja, aber funktioniert nicht. Sondern wir müssen für alle drei Bereiche Inhalte anbieten und durch geschickte Verlinkung können wir dann eben hergehen und die Leser auch leiten durch unsere Beiträge. Und das ist eben auch ein Teil der Conversion Rate Optimierung. Also nicht nur da irgendwie ein Formular einzubauen und zu sagen, abonniere den Newsletter oder einen Link einzubauen zum Produkt und zu sagen, kauf jetzt endlich, sondern ne, uns zu, ganz strategisch zu überlegen, was für eine Struktur von Beiträgen und wie strukturieren wir die Beiträge.
Gut, ja, super viele Infos. Ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt nicht erschlagen im besten Sinne. Es klingt natürlich alles wahnsinnig viel. Man muss sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass das nichts ist, was man jetzt mal eben, wo man sich hinsetzt und setzt das in einer Woche um und dann ist die Website fertig. Das passiert nicht. Also das sage ich auch immer, die Website wird sowieso nie fertig. Ist ein Dauerprojekt, aber das ist auch schön, weil die Website darf sich mit einem selbst eher auch verändern und wachsen. Aber man kann eben an vielen, vielen Stellen und mit vielen strategischen Überlegungen eben in die richtige Richtung wandern. Und dafür heißt es Prioritäten setzen und dafür heißt es auch, sich zu überlegen, was gehe ich als nächstes an? Und das ist eben ein langfristiger angesetztes Projekt, dass man in die richtige Richtung wandert. Ich wollte noch ganz kurz was zu diesen Call to Action sagen, also sprich zu diesen Handlungsaufforderungen, über die du gesprochen hast. Da ist es auch ganz wichtig, keine Angst davor, Call to Action in eure Blogartikel zu setzen zum Beispiel. Da geht es nicht darum, dass ihr Druck erzeugt und sagt, lies jetzt sofort den nächsten Blogartikel, sondern dass ihr den Menschen, die auf eurer Website sind, was ja wunderbar ist, wenn sie da gelandet sind, die Möglichkeit gebt, dort einfach weiter zu bleiben und ihnen Möglichkeiten zu bieten, wie sie entweder zum Beispiel durch Verweis auf andere Blogartikel oder eben durch den Newsletter oder durch was auch immer noch mehr Kenntnis von euch und eurer Expertise und eurer Arbeit nehmen können. Und das kann man auch nett formulieren. Also da muss man niemandem verbal die Pistole auf die Brust zu setzen.
Da wollte ich gerade noch was zu sagen, genau. Ich habe nämlich auch den Eindruck, gerade die KIs neigen sehr zu der Marketingsprache der von vor 30 Jahren gefühlt. Ne? Lies jetzt, kauf hier, mach das, tu dort. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, was da so für Formulierungen dann empfohlen werden und mich schüttelt es dann letzten Endes auch immer. Wir sollten klar sein in unserer Aussage, was der Leser machen soll und nicht fünf Handlungsaufforderungen in irgendeinem Blogbeitrag unterbringen, das bringt es auch nicht. Aber wir können Also wenn man sich einfach vor Augen führt und sagt, ich mache jetzt eine Einladung, ich lade ihn ein, noch ein bisschen mehr zu lesen, oder ich lade ihn ein, den Blogartikel, den Newsletter zu abonnieren, und das dann entsprechend formuliert, so wie wenn man einen guten Freund einlädt, dann klingt das auch nicht mehr so nach Befehl, ne?
Genau, ja, super. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie das Interview von Silke und Birgit anhöre, dann wird mir ganz schwummrig, weil ich wahnsinnig viel zu tun habe auf jeden Fall. Dann mache ich doch einfach Social Media, weil das geht ja schneller. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz zu sagen, warum das vielleicht nicht so die allercoolste Idee ist. Wir haben es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Aber wo siehst du da die Hauptproblematik?
Also ich möchte kein Social Media Bashing machen.
Dafür bin ich zuständig.
aber es ist so, dass der Content in den Social Media eben eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat. Wenn da jetzt nicht gerade wahnsinnig die Post abgeht, was Kommentare, Likes und Teilensignale anbetrifft, dann hat der Content oft eine Halbwertszeit von wenigen Stunden bis maximal, und das ist dann schon oft richtig geil, eine ganze Woche. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit auch in so ein, also in so ein Textpost mit ein paar Bildchen, sei es ein Karussellpost oder so, das geht ja sogar noch. Aber ich weiß, dass viele, um einen Reel zu drehen, einen ganzen Tag brauchen. Und dann ist das Ding nach möglicherweise Minuten schon wieder in der Reichweite verschwunden. Das kann es nicht sein. Ne? Scheinbar, und das ist, kommt auch noch dazu, also Likes sind keine Käufe. Ne? Also und Follower sind auch noch lange keine Käufer. Also ein Newsletter-Abonnent ist viel mehr wert als ein Follower in Social Media. Ist einfach so. Aber drauf verzichten wollen würde ich auch nicht. Deshalb eben einfach das Thema, was ich ganz am Anfang mal kurz angesprochen habe, Content Recycling, Content Repurposing. Wenn wir eben diesen nachhaltigen Content, der teilweise über Jahre, fast Jahrzehnte auch aktuell sein kann. Also ich habe Blogbeiträge aus 2016, 2017, die muss ich jetzt noch mal ein bisschen aufhübschen, aber die haben immer noch Leser und die sind auch immer noch gültig. Ich habe mal, ne, und oder ein anderes Beispiel, ich habe einen Online-Kurs-Flyer erstellt vor 15 Jahren. Der ist bis auf minimale Kleinigkeiten bei den Tool-Empfehlungen immer noch top aktuell. Ne? Das PDF sieht nicht mehr schick aus, aber der Inhalt ist immer noch gut. Und wenn wir es schaffen, solche Inhalte zu erstellen, dann lohnt sich auch die Zeit, die wir reingesteckt haben. Und Ausschnitte davon, Auszüge, können wir ja immer noch super für Social Media verwenden und mehr oder weniger automatisiert oder auch händisch posten. Aber das, was die meisten bei Social Media einfach vergessen, der große Wert von Social Media, ist nicht das Posten. Social Media sind kein Push-Medium. Social Media, das Social. Social Media sind Kommunikationsmedien. Wenn wir da hergehen und uns mit anderen austauschen, diskutieren, auf Augenhöhe, nett, nicht gegenseitig bashen, sondern miteinander versuchen, Lösungen zu finden, Inhalte noch wertvoller zu machen, anzureichern, dann ist das, was auch wieder auf uns zurückfällt. Denn was wir bedenken müssen, nur etwa, die Zahlen sind krass, nur etwa 5% der Social-Media-Nutzer kommentieren überhaupt. Und eine andere Zahl, die dazu super zupasst, einer meiner Kommentare auf LinkedIn, ich habe sonst so eine LinkedIn-Reichweite, die ist dreistellig von meinen Posts. Aber dieser Kommentar hatte eine fünfstellige Reichweite. Was das für eine Menge Augen sind, die den gesehen haben. Und was wir da für neue Leute auf uns aufmerksam machen können. Vielleicht auch einfach mit diesem winzig kleinen Claim, der dann ja auch erscheint. Ne? Also achtet auf einen kurzen Claim, der in sich vollständig ist, dass man den auch lesen kann. Da kann man ganz, ganz klasse neue Leute mit anziehen und auf sich aufmerksam machen. Dafür ist Social Media genial. Dafür ist es top. Aber um hochwertigen Content zu produzieren und es dort quasi wie Perlen vor die Säue zu werfen, auch wenn es jetzt ein bisschen krass klingt, es lohnt sich nicht in meinen Augen. Ja? Und deswegen muss man sehr genau schauen, was man da macht und wie viel Zeit man da investiert.
Genau, das ist eigentlich für mich so der Hauptkernsatz, weil eben auch viele ja, also sich eh schon schwer tun, Marketing zu machen, weil es irgendwie immer hinten rüber rutscht. Das heißt, Marketing sollte natürlich eine Priorität haben. Marketing sorgt für Sichtbarkeit. Marketing führt dazu, dass du verkaufst und dass du von deinem Business leben kannst. Was du in deinem Marketing machst, das ist natürlich gut zu überlegen, weil wir alle nur begrenzte Zeit haben und vor allen Dingen begrenzte Energie und auch begrenzte, ich sag jetzt mal, Lust auf bestimmte Kanäle. Und dann ist es natürlich für den einen eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, zum Beispiel den ganzen, also in Anführungszeichen, den ganzen Tag auf LinkedIn unterwegs zu sein, um zu kommentieren. Aber man kann ja vielleicht in kleinen Schritten anfangen und sagen, ich nehme mir jeden Morgen meinen Kaffee, setze mich 10, 15 Minuten hin, scroll mal durch und schau, wo ich sinnvoll kommentieren kann. Wenn das aber was ist, was dir nicht liegt, dann finde etwas anderes, was dir liegt und was du dauerhaft machen kannst, damit du sichtbar werden kannst. Und angesichts
mit den Stärken spielen,
genau, und immer. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, herzlichen Dank für diesen wirklich, wirklich gehaltvollen Austausch und für die vielen, vielen Informationen, die du uns mitgegeben hast. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt, obwohl ich ja deinen Workshop gemacht habe. Aber viele Dinge muss man noch mal oder darf man noch mal hören, sich darüber austauschen. Das ist super wertvoll. Also danke dafür. Und klassischerweise kommt natürlich am Ende meines Interviews immer This or That. Das heißt, wir spielen ein bisschen, ich gebe dir zwei Begriffe und du darfst überlegen, welcher Begriff dich mehr anspricht. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Aber wir wollen dich natürlich gerne noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit?
Ja, klar.
Okay. Kaffee oder Tee?
Tee.
Das Meer oder die Berge?
Meer.
Okay. Blog oder Podcast?
Blog.
Instagram oder LinkedIn?
Oh, was war das zweite?
LinkedIn. Ah, also Instagram LinkedIn. Oder LinkedIn. Schon? Okay. LinkedIn. Apple oder Windows?
Beides.
Okay. Das habe ich selten, die Antwort tatsächlich. Meistens gibt es eindeutige Verfechter des einen oder des anderen. Buch oder Film?
Auch beides.
Und jetzt kommt natürlich die allerwichtigste Frage, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe. Nutella mit oder ohne Butter?
Ohne, aber mit Quark.
Interessant. Das hatte ich auch noch nicht.
Probier das mal, das ist genial.
Okay, ja, herzlichen Dank für die neue Idee, für den Speiseplan und herzlichen Dank für deine ehrlichen Antworten. Wenn man jetzt gerne mehr von dir wissen möchte, dann findet man dich wahrscheinlich auf marketingzauber.de. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Du hast einen tollen Newsletter, die Zaubersprüche, die man abonnieren kann, findet ihr auch in den Shownotes. Und man kann sich auch immer für ein Erstgespräch mit dir connecten, gell?
Also es gibt auf meiner Website einen Link, sprich mit mir, da kann man einen Termin vereinbaren, das geht super einfach. Man darf mich jederzeit über alle Social-Media-Kanäle kontaktieren, auch per PN, per E-Mail, also nur nicht anrufen. Das ist nicht mein Ding, aber ansonsten gehen alle Kanäle.
Super. Gibt es noch irgendetwas, was du teilen möchtest? Oder haben
ja,
wir alles?
Danke. Danke, ja. Liebe Silke, für die Einladung und für deine tollen Fragen und wie du mich hier durch das Interview geleitet hast.
Sehr, sehr gerne.
Das hat nämlich auch mir richtig Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für deinen Besuch in meinem Podcast. Wir sehen uns ganz bald wieder. Lass es dir gut gehen. Bis bald.
Ganz bestimmt. Bye, bye. Tschüss.